Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des, jetzt wollte ich schon sagen Trashcast, aber nein, wir sind im Lovecast. Hallo Pascal.
Hallo Stu.
Ja, es wird wieder Zeit für etwas Liebe. Heute haben wir uns Jurassic Park 3 vorgenommen und ich bin mir sicher, da werden jetzt einige denken, was sind das denn für komische Typen? Aber bevor wir erklären, warum wir den gut finden oder mögen, gehen wir erstmal ja mit Manöverkritik. Letzte Folge, Wolf of Wall Street. Wie hat's dir gefallen?
Fand ich gut und es war nötig.
Wieso war es nötig?
Naja, ich finde, dass Wolf of Wall Street einer der Filme ist, die zu hart gefeiert werden. Mhm. Ich finde, dem musste mal so ein Zacken aus der Krone gebrochen werden, so ein bisschen.
Ja, also.
Aber, du bist da wahrscheinlich auch meiner Meinung.
Aber?
Ich dachte, jetzt kommt so ein Ja. Okay. Aber, ich hätte mir tatsächlich mehr Kommentare gewünscht, aber diese Scheiß tatsächlich wieder. Verdammt nochmal, der Podcast ist nicht mal eine Minute lang alt. Verdammt nochmal.
Ja, aber du hast es natürlich wieder, musst du wieder provozieren, denn der erste Kommentar kommt gleich von dir. Ja? Also da darfst du dich jetzt auch nicht wundern, ja, wenn Leute dann denken, wenn die halt deinen Kommentar lesen und halt wissen, dass du die nicht magst, ja, dass dann so ein Kommentar kommt wie irgendwie verstanden oder sowas, immer du so geschrieben hast, dass Leute sich ja noch ein bisschen verkackeiert vorkommen, ja. Also das kann ich schon verstehen. Also da musst du auch mal ein bisschen an die Arbeit, Pascal. Also
ich versuch's doch.
Ja, ich hab dich ja trotzdem lieb. Ja?
Okay.
Ja? Und ja. Gleich machen wir Gruppenkuscheln, wenn die Mikros aus sind. Aber Gruppenkuscheln ist ein gutes Stichwort, denn es gab zwei Leute, die haben kommentiert. Es sind die Ewigen, nenne ich sie, weil sie kommentieren immer bei uns. Unter uns, ich glaube, die wollen was von uns.
Ja. Also kann man ihm nicht verdenken, ne?
Ja, also unsere Fans, unsere größten Fans und ja. deren Kommentare werden wir jetzt auch vorlesen. Ich würde mal sagen, ich fange mal an.
Okay.
Unser Lieblingsuser Ding Dong hat geschrieben, es ist doch Wolf of Wall Street geworden. Bin ja nun doch etwas enttäuscht. Dachte, der wird es nicht. Hab schon gerätselt, welcher Film mit 180 Minuten es wohl sein wird. Casino, Königreich der Himmel, King Kong, Apocalypse Now, schämt euch. Nun habe ich gar nichts groß zum Debattieren, da ich den Film zwar immer noch gut fand, aber eben Lichtjahre von einem sehr guten Film entfernt. Besonders wenn man bedenkt, wer da auf dem Regiestuhl saß. Ja, das war, meine Zunge machte sich gerade selbstständig. Ich kann vielleicht so viel sagen, dass es beim Hatecast kein Casino geben wird und auch kein Apocalypse Now und King
auch
Kong,
kein König der Himmel.
Und auch kein King Kong. King Kong von Peter Jackson wäre sogar eher so ein Lovecast-Kandidat.
Ja.
Aber
und
da,
die anderen drei finde ich sogar richtig grandios.
Also ich muss sagen, Königreich der Himmel finde ich im Director's Cut ziemlich großartig.
Ja. Ja. Ja, nur im Director's Cut natürlich. Aber dann. Und Casino ist super und Apocalypse Now und Hatecast darüber zu machen, das wäre. Boah!
Das ist, also.
Das wäre nochmal, ey. Apocalypse Now, Scheißfilm.
Ja, also das hätten wir, glaube ich, gemacht, wenn wir, wenn das nicht unsere echten Meinungen wären, die wir hier wiedergeben, aber also Eclipse Now ist...
Das wäre zum Beispiel was für den 1. April, so ein Fake-Hate-Cast oder so.
Ja, ja, aber...
Aber jetzt habe ich es leider verraten, naja.
Ja, super, super, ja, vielen Dank auch, ja. Danke auch dir, Dingung, für deinen Kommentar. Leider werden wir die von dir genannten Filme nicht behandeln, aber wir sind sicher, es wird eines Tages ein Film kommen. Da bist du wieder voll gegen unsere Meinung. Ja, wobei es mich ja auch freut, dass Leute auch den Wolf of Wall Street nicht so toll finden. Ich meine, er fand ihn noch gut, aber sagt ja selbst, dass er ihn selbst, also er findet ihn nicht gut, also sehr gut. Also,
Ja, wir geben alles dafür, dich zufriedenzustellen, Ding Dong.
Ja.
Dafür machen wir das hier.
Ja.
Und ja. Unser nächster Lovecast steht noch gar nicht, ne?
Nee, aber lies mal deinen Kommentar vor. da steht dazu was. Also.
Ah, da steht dazu was, okay. Ja. Okay. Der Kommentar kommt von meiner persönlichen Lieblingsuserin SB2929.
Moment, ich finde SB2929 auch toll.
Ja, aber ich stehe einfach, ich stehe so ein bisschen näher einfach. Ich habe viel mit ihr durchgemacht.
Okay.
Deswegen kann ich jetzt vorlesen. Borny. aber ich hatte ja auch nichts anderes erwartet. Und kontrovers ist euer Hatecast auf jeden Fall. Manchmal kommt es mir aber doch so vor, als brächtet ihr den Hatecast-Filmen mehr Hass entgegen, als es ihnen zusteht. Ich möchte bei der Gelegenheit kurz mal auf Frozen aufmerksam machen. Denn wenn ein Film seinen Hype absolut nicht verdient hat, ist es dieser. Auch wenn er wahrscheinlich dann in eurem Lovecast landet. Warum ich an Wolf of Wall Street nichts auszusetzen habe. Der Film hat Spaß gemacht und das ist alles, was bei mir zählt. Natürlich gibt es tiefgründigere Filme. Es gibt aber auch bessere Filme. Aber die Verfilmung eines echten Lebens ist nun mal kompliziert und kann selten perfekt werden. Das ist ja das gewisse Etwas am Film, die fehlende Ernsthaftigkeit. Ohne die wäre er nichts anderes als die typische, langweilige 3-Stunden-Biografie. Ich finde, der Film leidet auch am ständigen Vergleich mit Scorseses anderen Werken. Ihr solltet eure Filme wirklich nicht von dem Cast verraten. Das nimmt irgendwie die Freude. Oder auch nicht. Des Überraschungsmoments. Tatsächlich. Ja, tatsächlich.
Ja. Also, ich lerne daraus Folgendes. Also das mit dem hat Spaß gemacht. So ist so ein bisschen so, hey, gut, habe ich den alten Mann halt die Treppe runtergestoßen, aber hey, es hat halt einfach Spaß gemacht, ja.
Ja. Ich muss sagen, ich mag die SB ja sehr gerne. Aber diese Auffassung, Unterhaltung ist alles, was nötig ist, das mag ich nicht so gerne. Also da müssen wir nochmal reden, glaube ich. Ich glaube, da auch du kannst mehr aus Filmen herauslesen und du kannst auch mehr Erwartungen an Filme stellen, finde ich. Frozen?
Muss ich
guter gestehen? Kandidat, aber definitiv ja. Keiner für einen Lovecast?
Nein, für mich definitiv ein Hatecast-Kandidat, ganz klar.
Hatecast, ich weiß nicht, ob es dazu reicht, da müsste ich mir vielleicht nochmal angucken, aber ich mag den auch nicht sonderlich.
Es kommt ja dieses Jahr die Fortsetzung raus.
Da genau, das wäre ja dann eigentlich wäre angebracht.
Ja.
Ansonsten der ständige Vergleich mit Scorseses anderen Werken, naja, das liegt halt daran, dass die alle sehr artenverwandt sind, ne? Was sie erzählen, wie sie es erzählen. Deswegen ist der Vergleich, glaube ich, schon in Ordnung. Ja, und wir sollten die Filme nicht von dem Cast verraten, da hast du wahrscheinlich recht. Ich glaube, da habe ich letztes Mal ein bisschen Scheiße gebaut, dass ich das vorher schon so angeteasert habe. Wobei, es war ja schon kein Teaser mehr, es war ja schon der dritte Trailer zum Film.
War so ein bisschen wie der Trailer zu Terminator Genesis. Weißt du, so, wo wir versucht haben anzuteasern, aber alles verraten haben.
ja, das mache ich nicht mehr, da hast du recht, SB. Tut mir leid, kommt nicht mehr vor.
Ja, also wir werden jetzt einfach knallhart nicht mehr verraten, was als nächstes kommt. Nur so viel, der nächste wird ein Lovecast sein. So.
Der nächste wird ein Hatecast sein.
Ach, stimmt. Ja, stimmt. Sorry. Aber wir machen einen Lovecast. Oh, das ist jetzt schlecht. Nein. Wir machen einen Lovecast wir machen einen Lovecast, nochmal von neuem. Und was soll ich sagen? Ich habe bei diesem Film, war ich sehr froh, dass wir beide einer Meinung sind, weil das einer der Filme ist, wo ich mich immer so ein bisschen alleingelassen fühle, wenn ich sage, ich mag Jurassic Park 3. Aber bevor wir jetzt genau ausklamüdern, warum, wieso, weshalb, erstmal die obligatorische Frage, Pascal, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt?
Das weiß ich noch sehr genau, denn
es war gestern.
Es war vor 2 Stunden? Nein, es war als der Film neu bei Premiere war, und zwar bei Premiere Select hieß das. Hieß das damals schon Premiere Select? Auf jeden Fall, wo man die Filme, die gerade frisch auf DVD raus waren und noch nicht im regulären Programm von Premiere liefen, wo man die bestellen konnte für 2-3 Euro oder D-Mark damals noch, dass man die schon gucken konnte. Und da habe ich den damals gesehen, weil meine Eltern den auch schauen wollten, und ich war sehr angetan. Muss dazu sagen, 2001 war ich 9. Da war ich 10. Oder war ich da schon? Auf jeden Fall so in dem Radius war ich. Und das ist Jurassic Park 3 mit 10 Jahren zu gucken, ist natürlich, boah, ist geil.
Ja, der Film kam am 2.8.2001 in die Kinos und ich habe ihn im Kino geguckt. Allerdings erst ein paar Wochen später, also ich kann mich erinnern, ich bin ins Kino gegangen und war verabredet mit einem Freund, der hat abgesagt oder beziehungsweise hat den Termin verschoben, sodass ich halt irgendwie 2 Stunden rumbringen musste und hab da gedacht, komm, dann guck ich halt eben statt den Film, den wir zusammen angucken wollen, halt Jurassic Park 3 an. Der lief da noch, aber nur noch irgendwie nachmittags um 2:30. Und dann habe ich mir ihn angeguckt und hatte große, große Freude Tatsächlich. Und das war 2001, das war halt, Internet gab es schon, aber es war noch nicht so verbreitet. Das heißt, man wusste halt, wie der Film ist. Ja, wenn man Kritiken gelesen hat oder wenn ein Kumpel den gesehen hat, aber es gab auch noch nicht so sowas wie Rotten Tomatoes oder so. Das heißt, man hat sich einen Film angeguckt, weil er einen interessiert hat und hat nicht geguckt, so, na warte mal, der ist aber nicht Certified Fresh, dann hat sich das lieber. Und ich habe wirklich sehr angetan von dem Film. Ich habe ihn, als ich den vor ein paar Wochen nochmal gesehen habe, immer noch dieses Gefühl gehabt, dass ich den sehr wohltuend fand, vor allem im Kontext zu seinem Franchise. Denn ich finde, der steht auf so einem separaten Podest, habe ich immer das Gefühl.
Ja, der fällt sehr, sehr aus der Reihe, ne? Der tanzt sehr aus der Reihe, das muss man schon sagen. Willst du kurz zusammenfassen, worum es geht in 2, 3 Sätzen?
Natürlich. Es geht um Sam Neill, den wir aus dem ersten Teil kennen, als Dr. Alan Grant. Und der wird gebeten, von einem Ehepaar mit ihm diese Insel zu überfliegen.
Genau.
Ja. Und er will halt nicht, aber er braucht halt für seine Forschung gerade dringend Geld. Also macht er doch den Deal und nimmt noch einen jungen Studenten mit. Und während sie dann fliegen, findet er dann heraus, dieses Ehepaar sind nicht irgendwie Supermillionäre, das sind einfach so normale Mittelständler. Und ihr Sohn ist vor ein paar Tagen oder Wochen sogar bei einer Urlaubsreise mit einem bekannten Freund oder so halt verschwunden. Und jetzt suchen sie ihn halt auf dieser Insel. Und naja, es kommt, wie es kommen muss. Das Flugzeug kann zwar landen, aber dann war es das auch schon mit der Friedlichkeit. Irgendwann sind halt noch die Hauptfiguren übrig. Ja. Und dann geht's halt auf der Insel los. Und der Film sorgt bei Jurassic Park Fans, da gibt's viele Sachen, die sie stören, aber was sie, glaube ich, ganz, ganz doll stört, ist dieser Spinosaurus. Das ist so ein Mega-Raubtier-Dinosaurier und er wird, glaube ich, eingeführt gleich damit, dass er mal den T-Rex tötet.
Genau, genau.
Und ich muss sagen, ich liebe die Szene. Ich finde die großartig.
Ja, damit zeigt der Film ja auch eigentlich, wie sehr der auf den Jurassic Park-Mythos scheißt, ne?
Ja, also da müssen wir uns nichts vormachen. Also ich finde, der erste Jurassic Park ist immer noch ein Meilenstein. Meisterwerk.
Das ist ein Obermeisterwerk.
Grandios.
Der ist perfekt. Das ist ein perfekter Blockbuster, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja,
allgemein, also oder sowieso der erste Auftritt des T-Rex ist immer noch ikonisch. Da kommt auch nichts dran, ja? Und das Schöne ist bei Jurassic Park 3, dass der Film zu keiner Zeit versucht, dem nachzueifern. Der will einfach nicht mehr sein als ein total kurzweiliges Monster-Movie, wo ein paar Leute vom Monster hinweglaufen und irgendwie versuchen, von dieser Insel zu entkommen. Und der ist zu keiner Zeit darauf erpicht, größer zu sein, als er ist. Und das hat mir unglaublich toll gefallen.
Ja. Da kann ich mich nur anschließen. Also, ich glaube, das dauert eine Viertelstunde oder so. Dann sind die auf der Insel. Und dann ist es ja so, dass der Spinosaurus angreift und die nochmal mit dem Flugzeug flüchten wollen und das Flugzeug dann aber abstürzt im Wald.
Ja,
im
genau.
Dschungel. Ja, genau. Und von diesem Moment an geht der Film halt nur noch bam, 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 bam. Geht er nur nach vorne. Es ist sowas von kurzweilig und temporär. Es ist unfassbar. Als wenn man halt den ursprünglichen Jurassic Park nimmt und jeden Funken Magie und jeden Funken von großen Gesten, die Spielberg dann natürlich meisterhaft beherrscht, ist ja, ja unfassbar, was der da macht. Auch an Theatralik auch, ne?
Ja.
Großartig. Alles wegschneidet, wie bei so einem Minutensteak. Alles weg und dann einfach nur noch Hetzjagd von A nach B.
Ja.
Und ich kann auch total nachvollziehen, wenn du so ein, wobei das sind wir ja eigentlich auch, dass wir wirklich große Fans des Originals sind, des ersten Jurassic Parks.
Den ich damals übrigens im Kino gesehen habe. Und da war ich halt in deinem Alter, wo du Jurassic Park 3 ungefähr gesehen hast.
Ja.
Ne? Also.
Ja. Dass die sich da so ein bisschen in Anführungsstrichen angegriffen fühlen, weil Jurassic Park halt nicht mehr das bedient, was Spielberg eigentlich etabliert hat oder was er damals inszeniert hat und wie er es inszeniert hat.
Ich muss gestehen, ich fand diesen dritten Teil aber so wohltuend, weil ich den zweiten halt unglaublich schlecht finde. Ich mag den nicht.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde ihn nicht unglaublich schlecht, aber ich finde ihn halt enttäuschend.
Also im Kontext zu dem, was davor war.
Ja, im Kontext, also im Vergleich mit dem ersten Teil ist der nicht gut. Nein.
Weil der auch immer so versucht hat, jetzt episch zu sein und große Bilder, aber es funktioniert, also der hat vereinzelt schöne Sequenzen, das will ich nichts gegen sagen, aber als Gesamtheit funktioniert da für mich gar nicht.
Ja, der ist sehr breitärschig.
Genau, und deswegen finde ich, tut der dritte Teil auch unglaublich gut. Und ich finde es, also wie gesagt, wir haben schon festgemacht, der ist deutlich schlechter als der erste, auf gar keine Frage. Aber ich finde es schön, einfach so diese Einfachheit des Films. Und es tut mir immer so ein bisschen leid, dass auf den immer so runtergeguckt wird, wie so, ja, also natürlich, es kann sein, dass das Jurassic Park 3 einfach nur hier, mach mal schnell Geld damit. Kann sein, ja.
Wobei, der Joe Johnston, der den Film gedreht hat, der hat zum Beispiel auch Jumanji gemacht,
ja.
Der hat wohl Steven Spielberg schon nach dem ersten Teil gefragt, ob er den zweiten inszenieren könnte.
Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Deswegen wirkt jetzt nicht unbedingt wie so ein Schnellschuss. Komm, wir brauchen Kohle.
Nee, das glaube ich nicht. Joe Johnston ist ja, ich finde, Joe Johnston macht fast schon so Abenteuerfilme. Der hat auch dieses Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft gemacht und Rocketeer und auch den ersten Captain America. Ich mag den sehr. Das ist ein sehr fähiger Handwerker, der jetzt nie wirklich die Filme gemacht hat für die Ewigkeit, außer vielleicht jetzt Jumanji, wobei das liegt vielleicht nicht alleine an ihm. Aber der macht normalerweise Filme, die sind so ganz bei sich, finde ich.
Ja, die sind handwerklich total solide.
Ja, total. Und das ist auch bei Jurassic Park 3 der Fall. Was mich allerdings gewundert hat, das wusste ich gar nicht, ist, dass das Drehbuch von Alexander Payne und Jim Taylor kommt. Also den Machern von Election, About Schmidt, Nebraska. Und das finde ich sehr verwunderlich, wenn ich ehrlich bin.
Ja, naja, die haben halt auch das Drehbuch zu Chuck und Larry geschrieben. Das darf man nicht vergessen, die beiden. sind dann so. Ja, naja.
Alexander Payne ist einer meiner Lieblingsregisseure. Oh Gott, Chuck und Larry wirklich? Verdammt.
Ja, ja.
Okay, da will ich dazu besser nichts sagen.
Ja, naja. Das ist ja auch der erste Jurassic Park, der nicht mehr auf einen Roman von dem Michael Crichton,
ja.
Ja, genau, zurückgeht. Und ich finde den einfach sehr angenehm zu gucken, weil das so ein Entschlackungskur einfach ist. Ja. Wo du merkst, du hast jetzt zwei Jurassic Park Filme gehabt, die so total auf überdimensional großes Kino und Zauber und alles und das Beste vom Besten, was möglich halt ist. Und dann hast du jetzt halt so ein kleines schwarzes Schaf, was er ja wirklich ist, ja einfach ein schwarzes Schaf, der in der Jurassic Park Familie, auch im Vergleich jetzt zu den neuen Jurassic World Filmen, ist er ja immer noch definitiv der kleinste.
Ja.
Und das macht ihn aber sehr, für mich sehr sympathisch, weil er so effektiv versteht, dass er nur ein B-Movie ist und das halt auch von Anfang bis Ende knaller durchpeitscht.
Total, ja. Ne? Was ihm auch immer vorgeworfen wird, sind die Figuren. Weil die ja doof agieren, ja. Okay. Also diese William H. Macy und Tia Leoni spielen ja dieses Paar. Mhm. Und das Erste, was sie halt machen, wenn sie auf der Insel sind, die schreien halt rum mit Megafon und so nach ihrem Sohn. Ja. Und wir wissen aus den Vorgängerteilen, Lärm und Dinos ist nie so gut. Ja, man sollte da vielleicht auch eher sich leise fortbewegen. Das machen sie nicht. Aber zum einen finde ich das total verständlich, weil wir ja dann erfahren, warum sie wirklich auf der Insel sind, nämlich wegen ihrem Sohn. Ja. Ja. Zum anderen ist das einfach eine Funktion, die sie erfüllen. Nämlich, dass die Geschichte halt vorangeht, dass der Abenteuerteil vorangeht.
Ja.
Und da ist mir dann diese Logik auch scheißegal.
Ganz ehrlich, wir sprechen hier von Jurassic Park.
Genau. Ich meine, ganz ehrlich, wer sich über die Logikfehler in Jurassic Park 3 aufregt, hat den ersten Jurassic Park nie gesehen. Tut mir leid. Das ist
ja, und wer bei solchen Filmen mit Logik anfängt, ach, boah, ganz ehrlich, dann sollen sie irgendwie eine Dokumentation auf Discovery Channel gucken oder so.
Ja.
Aber echt, also das sind einfach Dinosaurier, die Menschen jagen. Ja. Und dieser Jurassic Park 3, der ist halt nur darauf bedacht, immer in Bewegung zu bleiben. Der will halt keinen Stillstand haben. Und wenn die Figuren nicht schreien, dann gibt's Verschnaufpause. Und wenn's Verschnaufpause gibt, dann funktioniert der Film nicht mehr in dem, was er eigentlich sein will. Ja. Weil da müssten sich die Figuren unterhalten. Und wenn die unterhalten, dann kommt nur Scheiße raus.
Und man muss auch dazu sagen, dieses keine Verschnaufpause, das kann bei manchen Filmen durchaus dazu führen, dass sie echt öde werden. Aber das Schöne an Jurassic Park 3 ist, der dauert mit Abspann irgendwie gerade mal 92 Minuten.
Ja.
Das ist selten für einen Blockbuster.
Ich glaube, der Abspann läuft schon nach 80 Minuten.
Ja. Und das war selbst damals selten, dass ein Blockbuster so kurz ist.
Ja, ja, ja.
Also mir fällt spontan kein Blockbuster der letzten 10 Jahre ein, der unter 2 Stunden geht.
Nein. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Nee.
Und Wie fandest du denn die Figuren, die neuen Figuren, frage ich jetzt erstmal.
Oh, die sind halt, naja, jede Figur ist irgendwo funktional, irgendwie müssen einen bestimmten Zweck erfüllen. Das sind halt so Figuren, die nur dazu da sind, dass die Geschichte halt ins Rollen kommt. Im Prinzip sind die vollkommen egal. Ja. Die haben halt ein Anliegen, die wollen ihren Sohn wiederfinden und nur so funktionieren die. Die haben halt keine Eigendynamik. Das sind keine Figuren, das sind halt echt einfach nur so Reißbrettschablonen. Aber das ist okay. Dafür, was der Film sein will, ist das nur zweckdienlich, finde ich. Wen ich aber sehr mochte wieder in dem Film, ist Sam Neill. Ja. Der hat mir sehr gut gefallen, weil er halt dieses, boah, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, jetzt sitze ich hier wieder in, nein. Ja. Der ist ein sehr guter Mann, wie ich finde, Sam Neill, auch immer sträflich übergangen. Ja. Nee, der macht das schon gut. Der Joe Johnston echt nochmal was Gutes gemacht, dass er den zurückgeholt hat, weil den muss er nicht einführen.
Das stimmt, ja.
Der muss die Figur nicht erklären, deswegen geht's auch nach 15 Minuten los und man weiß, okay, der weiß was, der hat Jurassic Park mitgemacht, der weiß, was abgeht, der hat Ahnung von Dinosauriern, der weiß, wie man sich verhalten kann, das heißt, der kann mit seinem Wissen protzen und ja, es ist eigentlich eine sehr gute Hauptfigur.
Ja, wird hier immer so verglichen, weil im ersten Teil war er mit Jeff Goldblum zusammen, im zweiten Teil war er nur Jeff Goldblum und im dritten war nur er. Muss ich sagen, fand ich Sam Neill immer besser. Also, weiß ich, auch die Figur, dieses Rationale, ja, und trotzdem dieses, und auch Clevere, war mir immer lieber als dieser Theoretiker.
Aber wobei, Jeff Goldblum brauchen wir nicht drüber reden, ne?
In ja, Teil 1 nee, natürlich, es geht jetzt nicht. Legendär. Es geht jetzt nicht, also klar, im ersten Teil ist halt schön, weil da gibt's halt viel diverse Figuren, die ergänzen sich sehr gut. Ja. Nur im ersten Teil war es halt mehr, fast nur auf ihn als Helden ausgelegt. Und die haben im zweiten Teil auch so ein paar Entscheidungen getroffen, die fand ich ein bisschen unglücklich, ja.
Mit deiner Tochter zum Beispiel.
Genau. Und deswegen mochte ich, also Alan Grant war immer, fand ich die, dann solo gesehen, die bessere Figur, zumindest um in so einer Dinosaurierwelt zu überleben.
Ja, der hat halt noch dieses Abenteuergehen so ein bisschen in sich irgendwie, ne? Das ist so, dass er Angst hat, aber auch fasziniert ist.
Ja.
Also man würde sich dem gerne anschließen und zuhören, was er so zu erzählen hat.
Ja.
Und er könnte einem halt auch helfen beim Überleben, weil er sagen, ja, pass auf, das und das und das und das hilft. Ja, gute Figur auf jeden Fall.
Ja, was Jurassic Park 3 ja auch immer angekreidet wird, ist der Humor.
Jetzt kommt die Raptoren-Szene, die Traumsequenz.
Nein, also die gehört auch mit dazu. Ich wollte aber eigentlich einsteigen mit einer Szene, die also mit einer humoristischen Idee, die ich irgendwie ganz ganz charmant finde. Nämlich dieser Spinosaurus frisst halt einen dieser Leute, die da mitgekommen sind, und der hat halt so ein Funktelefon dabei, so dass man immer wieder hört, dass halt ein Handy klingelt, und dann weiß man, okay, Scheiße. Der Killersaurier ist gerade in der Nähe. Und das nutzen die halt schon für ein paar komödiantische Szenen. Und ich fand das sehr effektiv tatsächlich.
Ja, ich habe da auch überhaupt nichts dran auszusetzen, dass der Film Humor hat.
Wie kann das eigentlich wagen? Wie kann er es wagen, witzig zu sein? Das sind die.
Naja, unfassbar. Das ist Jurassic Park.
Verdammt wirklich.
Normal. Das muss episch sein.
Ja, weißt du, das ist so. Sie haben unsere Kindheit getötet.
Ja.
Mal wieder.
Jurassic Park 3 ist so quasi der Indiana Jones 4 der Reihe, ne?
Ja, tatsächlich. Aber es fehlen Aliens.
Es fehlen Aliens, okay.
Und ja. Ich muss auch mal sagen, ganz ehrlich, ich habe einen Bekanntenkreis, der hasst Jurassic Park 3 tatsächlich, liebt aber Jurassic World, wo ich den auch nicht verstehen kann. Warte mal, du findest den Spinosaurus scheiße, aber diesen Indominus Rex findest du gut?
Den Spinosaurus, den gab's ja wenigstens wirklich.
Ja, und vor allem der Film macht total klar, was dieser Saurier leisten kann. In Jurassic World ist es ja wirklich so, ach übrigens, das haben wir vergessen zu erwähnen, er kann sich unsichtbar machen.
Ja,
dann
ja.
In der nächsten Szene, wo er auftritt, übrigens, er ist total schnell. Nächste Szene und so weiter. Irgendwann kommt man so, übrigens, er hat auch das Gen eines Baristas. Probiert unbedingt sein Latte Macchiato.
Super, ja. Ah, ich mag ja Jurassic World auch. Nee, muss ich ja sagen. Da bin ich ja echt kindlich veranlagt, wenn es um so Dinosaurier geht. Ey, da gucke ich mir echt gerne an. Ja. Ja, aber ich finde Jurassic Park 3 besser.
Das, okay, dann haben wir hier einen Kompromiss gefunden, weil ich mag die Jurassic World-Filme gar nicht.
Ja. Ja.
Aber ja, du hast ja jetzt schon diese eine Szene.
Diese Traumsequenz.
Diese Traumsequenz. Und ich weiß, jetzt schon zu 100%, dass unser geliebter Chef Thomas oder Uni Redux garantiert dieses Gift posten wird. Ich meine, er ist aktuell im Urlaub, es kann sein, dass es 2 Wochen dauert, aber sie wird dieses Gift wird kommen. Pascal, kannst du uns kurz diese Szene beschreiben, was da passiert?
Naja, sie sind, glaube ich, auf dem Flug zu der Insel. Hm? Es ist ja gar nicht Isla Nublar. Heißt sie Nublar? Nublar?
Ich glaube, Nublar und
Sauna. Genau, Isla Nublar ist die Insel aus dem ersten Teil.
Ja.
Und die sagen dem Alan Grant, dass sie über die Insel fliegen, aber in Wahrheit fliegen sie über die Isla Sorna und setzen dann auch da an. Und auf dem Flug hin hält Alan Grant ein Nickerchen und hat dann einen Traum, wo ihm ein Velociraptor im Flugzeug begegnet und sagt, was sagt er denn nochmal?
Sein Name, Alan.
Alan, genau. Und dann wacht er auf und guckt sich um und
Ich muss gestehen, ich habe mich im Kino erschrocken. Das weiß ich noch damals. Ich
fand, das war dich erschrocken?
Ja, ich wusste ja nicht, dass es das passiert damals, weißt du? Ich habe mich erschrocken, weil, also ich fand nämlich damals, dass du nicht erkannt hast, dass es sich um eine Traumsequenz handelt.
Ja, bis er spricht.
Natürlich, ja, klar. Also allgemein, wie kommst du den Raptor, so 2 Meter große Raptor, unbehelligt in dieses Flugzeug rein? Das ist ja nur so ein Learjet, also so ein Privatjet, ja? Und dann, dass er seinen Namen sagt, da haben wir auch gedacht, irgendwas stimmt da nicht, aber warten wir mal ab, was da kommt. Ja.
Ich mag die Szene, aber die ist totale Scheiße eigentlich, aber die muss man sich auch halt auch trauen, erstmal zum Mal bringen.
Ja, für mich ist das doch so ein weiterer Unterstrich, dass Jurassic Park 3 sich vielleicht sogar noch mehr als seine Vorgänger als wirklich so Monsterfilm versteht.
Ja, und dass er sich halt auch nicht ernst nimmt.
Ja, das kommt noch. Das war für mich auch einer der großen Fehler des zweiten Teils, dass er sich so ernst genommen hat.
Der ist bierernst. Wobei man auch, egal was man über den zweiten Teil sagen mag, ich finde den auch nicht toll, aber der hat eine der besten Spannungssequenzen überhaupt, wenn die halt in diesem in dem Auto sind, was an dieser Klippe hängt.
Das ist eine der Sequenzen, die wirklich toll sind, ja.
Die ist brillant.
Wo sie hingegen Potenzial liegen lassen im zweiten Teil, finde ich, ist da, wo die Raptoren angreifen in diesem hohen Gras. Da hätte ich
Wobei mehr die auch raus. Echt stark ist.
Ach, ich finde, hätte man mehr draus
holen. Ah, die ist auch. Man hätte halt auch mehr draus machen können, dass der T-Rex in der Stadt ist.
Da hätte man so einiges mehr draus machen können.
Ja, da hätten sie echt mal richtig einen raushauen müssen.
Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich finde immer noch die beste Szene im gesamten Franchise, also jetzt Park wie World, ist halt einfach der erste Auftritt von T-Rex. Da geht nichts drüber, finde ich. Das ist perfekt. Ja.
Und die beste Spannungssequenz im ganzen Franchise ist halt die Küchenszene.
Ja, oh, die Küchenszene, die ist so...
Die ist heftig. Unfassbar, was der da... Unfassbar.
Ja. Wobei, es gibt eine Szene, da kommen die Raptoren die Küche rein, so die Tür rein, und da siehst du halt, wenn du genau aufpasst, wie so eine Hand, die so nach vorne schiebt, so. Ist so ein kleiner Filmfehler.
Naja.
Wenn man den halt sieht, achtet man drauf, dann ist es irgendwie ganz ulkig, aber das macht die Szene natürlich keineswegs kaputt.
Die ist ja schon so brillant, wie die eingeführt wird, wenn du den Atem von dem Dinosaurier an dieser Scheibe siehst, wenn du da durchguckst.
Ja.
Ah, super. Ja. Super. Diese epischen, episch-ikonischen Szenen gibt es in Jurassic Park 3 nicht.
Nein, aber es gibt auch Raptoren.
Es gibt auch Raptoren, und zu den Raptoren kann ich euch jetzt was sagen, denn die Raptoren sind entscheidend für Jurassic World gewesen in Jurassic Park 3. Denn in Jurassic Park 3 wurde die soziale Intelligenz der Velociraptoren in der Gruppe eingeführt. Das gab's in den ersten beiden Teilen, glaube ich, nur ansatzweise und auch nicht so ausgebaut, dass die wirklich exakt miteinander kommunizieren und auch nachdenken konnten. Also, ich glaube, das ist in dieser Form erst in Jurassic Park 3 aufgetreten.
Ja, es wird ja auch im dritten Teil dieses Kommunikation ist ja ein wichtiges Thema unter den Raptoren. Die haben ja auch diese ich nenne es mal Nachbau von irgendeinem Hohlraum, deren Kopf, so eine Art Flöte, ja. Und wenn man da reinpfeift, dann kann man sie irgendwie anlocken oder
genau,
so.
Genau.
Ist nicht so nicht clever, aber es erfüllt halt seinen Zweck, ja.
Ja.
Ich muss aber gestehen, ich habe die Raptoren jetzt aus Jurassic Park 1, 2 und 3 wesentlich lieber als die jetzt in World, weil die bekommen halt so einen Charakter.
Weißt du? Ja, wobei da ja Wissenschaftler gesagt haben, dass das wahrscheinlich die realistischste Herangehensweise an die Velociraptoren ist. Weil ja, die wohl aber scheiß intelligent gewesen sein müssen.
Ja, aber Wissenschaftler sind da halt auch langweilig. Ja,
ja, es ist
und jetzt nicht. Und ich mag meine Monster halt dann lieber etwas dumm, mysteriöser und ja, einfach so, weißt du, so, oh cool,
triebgesteuert.
Ja, genau. Ich mag meine Monster so wie du bist, Pascal. Triebgesteuert.
Mysteriös, dumm und triebgesteuert. Super. Ja.
Das bin ja ich.
Ja. Nee, aber ich mochte das tatsächlich, weil das hatte auch einige spannungsgeladene Sequenzen, wenn Alan Grant in diese Flöte reinbläst und dieser vollkommen absurde Ton kommt, den man, das klingt, kann man ja nicht mal beschreiben, wie das klingt. Es klingt, weiß nicht, als wenn man in so ein den Schlauch vom Staubsauger nimmt und in diesen Schlauch reinpustet, so klingt das. Da kommt so ein
ne? Das klingt nach einem sehr interessanten Erfahrungsbericht, Pascal.
Ich wusste gerade nicht, wie man, oder wenn man einen Gartenschlauch nimmt oder sonst, oder einfach so einen Schlauch von der Luft, von der Pumpe, von so einer, womit okay, man Matratzen aufpumpt, diesen Schlauch, wenn man den nimmt und reinpustet, da kommt halt so ein Velociraptorengeräusch. Naja.
Klingt für mich so, als würde man
so viel zu meiner Einsamkeit in meiner Jugend.
Ja. Ja. Schatz, wo ist der Staubsauger? Frag deinen Sohn.
Ja.
Ja. Aber die Raptoren sind ein wichtiger Bestandteil tatsächlich, neben dem Spinosaurus.
Ja. Ja.
Hingegen, ich habe ja schon erwähnt, also das erste oder das zweite Mal, wenn halt der Spinosaurus auftaucht, tötet er halt den T-Rex. Und diese Szene finde ich einfach echt schön, weil die auch lustig ist. Also, die laufen halt irgendwie von diesem Spinosaurus weg und dann gehen sie rückwärts durchs hohe Gras und dann so, oh verdammt, ein Kadaver, okay. Und dann taucht hinter dem Kadaver der Kopf dieses T-Rex auf und ist so, oh fuck.
Ja.
Ja, und diese Symbolkraft ist einfach so schön. Der ist dieser neue Spinosaurus, der hat den T-Rex immer so das Genick bricht, ja, ja. Als wär's aus Pappe. Ja. Ist natürlich schon ein bisschen, ja, ein hartes Symbolbild, weil der T-Rex steht halt einfach für Jurassic Park.
Ja, der steht ja für den Mythos einfach, ne?
Total, ne? Aber ich fand spätestens da, war mir klar, okay, das wird so ein Art Film. Der hat halt seine eigene Marschrichtung. Und dann, ja, damit konnte ich super leben.
Ja. Ja, der ist halt sehr zweckdienlich einfach, ne?
Ja.
Und man muss vielleicht auch noch erwähnen, ich glaube, der Kollege von Alan Grant, der Student, der klaut von den Raptoren ein Ei, glaube ich, ne? Ja. War das von dem Raptor oder war das von dem Spinosaurus?
Nee, von den Raptoren. Von den Raptoren, ja.
Genau, und deswegen jagen die Raptoren quasi die Gruppe dann auch noch zusätzlich.
Ja.
Weil die das Ei wieder haben wollen.
Ist genau. Also im Prinzip so ein kleines Remake vom zweiten Teil, wo ja Julie Moore irgendwie T-Rex-Ei klaut.
Genau.
Und ein Baby mitnimmt.
Und ausbrütet.
So, ja. Genau, sie sitzt dann. Deswegen mache ich den zweiten Teil nicht, weil die Hälfte der Zeit sitzt Julie Moore einfach im Ei rum.
Ja. Ja. Welche Szene ich auch total stark finde, ist, wenn sie dann in dem Vogelkäfig sind.
Da habe ich mich ja immer gefreut, weil ich fand es immer total schade, dass es in Jurassic Park keine Flugsaurier gab.
Ja, und dann, da haut der Film dann auch so Horrorelemente raus, wenn du halt nur die Geräusche hörst. Es ist ja so eine riesige, in Anführungsstrichen, Voliere, kann man sagen. Mhm. Also ein riesiger Käfig und Gitter sind quasi die Wege, so Gitter, ja. Gitterflächen. Und man hört dann immer nur so die Schritte von den Flugsauriern. Und dann kommen die so aus dem Nebel raus. Das sind schon starke Bilder. Also starke Bilder hat Jurassic Park 3 auch.
Ja.
Nur er zelebriert sie nicht so.
Ja, und das ist auch ein Punkt, warum ich ihn so mag tatsächlich.
Ja.
Ich muss aber ehrlich sein, ich glaube, es liegt auch einfach daran, ich meine, machen wir uns nichts vor, das haben wir jetzt schon öfters jetzt in diesem Cast gesagt, der ist halt nicht super. Ja. Aber wenn du halt einen Film hast, den du halt echt gut findest, oder ja, einfach ein guter Film, nicht mehr, nicht weniger, und auf den wird halt immer irgendwie eingedroschen, dann, naja, weißt du, das berührt dein Herz und hast du auch ein bisschen mehr lieb. Das ist halt einfach so.
Ja. Ja, ich finde den als Monsterfilm oder als Creature-Feature, wie das heißt, finde ich den gelungen. Ich finde den gut. Das ist, für das, was er ist, ist das ein guter Film. Das mag kein guter Jurassic Park sein. Für das, was Jurassic Park steht, aber das ist ein wirklich gutes B-Movie.
Ja.
Und ich muss auch noch sagen, dass das Ende, wenn sie dann wieder zurückfliegen und die Flugsaurier vorbeifliegen, dass das nochmal ein schöner Moment war.
Ja, das stimmt.
Wo dann nochmal so die Leidenschaft für die Dinosaurier so zum Ausdruck gebracht wird. Ich glaube, müsste Sam Neill sein, der aus dem Fenster guckt und dann so eine Glückseligkeit hat, wenn er die Dinosaurier fliegen sieht und dann ist der Film vorbei. Das ist ein sehr schönes Ende. Fast versöhnlich.
Ja, das stimmt. Weil die Filme ja immer zwar die Dinosaurier schon so als Bedrohung gezeigt haben, aber sie auch immer ziemlich geil fanden.
Ja.
Ne? Also im Vergleich jetzt zu, ich nenne mal, sag mal, der weiße Hai, ja, da ist das Monster ja echt nur bedrohlich, aber der Film suggeriert jetzt nicht so, boah, es ist bedrohlich, aber hey, es ist schon eine geile
Sache. Ja, die Jurassic Park Filme, die haben den Dinos auch immer ihre Schönheit gelassen, ne? Das muss man, und das ist bei Jurassic Park 3 am Ende dann auch so.
Ja.
Sehr ja, schön.
Das Erhabene dieser
Mission. Das Majestätische. Ja. Majestätische.
Ja. Ja. Ja.
Jurassic Park 3 ist der beste Film aller Zeiten.
Also, das will ich nicht sagen, aber ich würde sagen, kommt gleich nach Casablanca. Ganz klar.
Ja. Ja, und ist noch ganz knapp vor 2001.
Ich ja, weiß
Casablanca
nicht.
Auf 1, Jurassic Park 3 auf 2 und 2001 auf 3. Das sind die drei wichtigsten Filme.
Nee, bei mir ist auf Platz 1 ganz klar Goofy der Film. Ganz klar. Okay. Hast Goofy du noch was?
Hm? Habe ich noch was?
Also jetzt Jurassic Park 3.
Ja, vielleicht könnte man noch sagen, dass es auch der einzige Jurassic Park ist, wo John Williams nicht die Musik beigesteuert hat, sondern nur das Standardmotiv, also Standardthema.
Ja.
Ansonsten wurde die Musik, glaube ich, von Don Davis. Ich glaube, er heißt Don Davis.
Der hat Matrix auch gemacht.
Ja, der hat der hat Matrix gemacht und
eigentlich schade, weißt du, der hat Matrix gemacht, da dachte ich bei Jurassic Park 3, jetzt kommt Marilyn Manson musikalisch um die Ecke. Ja? Weißt du, wenn die Raptoren dann Alan Grant jagen, dann hörst du halt nicht sondern this is the new shit.
Ja. Ja. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ob man da noch irgendwas zu sagen hat.
Du kannst noch mal tatsächlich sagen, wenn du willst.
Jurassic Park 3 ist tatsächlich ein sehr guter Film.
Bäm, 10 Cent.
Ich bin schon mal, ich will gar nicht wissen, wie oft ich tatsächlich jetzt schon gesagt habe wieder.
Ich hab nicht gezählt mit, tatsächlich. Das fang ich auch schon an.
Ja.
Nee, also ich muss gestehen, ich habe nichts mehr. Ich finde, ich habe alles gesagt, was ich weiß.
Ich bin leer.
Und das war nicht viel.
Ja, man könnte vielleicht noch sagen, dass Jurassic Park 3 auch der am Boxoffice am größten gescheitert ist von allen drei Teilen. Also der hat wirklich fast 600 Millionen weniger als der erste und fast 300 Millionen weniger als der zweite eingespielt.
Ich glaube, es war auch der Film, wo sie gesagt haben, wir müssen aber mal so ein bisschen umdenken, was anderes machen.
Ja.
Ja, das
ja. Ich weiß aber gar nicht, was für ein Budget der hatte, der Jurassic Park 3. Weißt du das? Ich schau mal gerade.
Nee. Aber.
Das würde mich mal interessieren.
Ich nehme mal an, es war nicht so hoch wie jeder zweite Teil.
Mal schauen, nee, warte.
Ihr seid live dabei. Pascal Reis. Meldet jetzt seinen Box-Office-Experten. Andere wollen auf Box-Office-Mojo gehen, aber nicht Pascal Reis.
Ich schreibe Joe Johnson direkt.
Ja, genau. Der Skype jetzt schnell mit Joe Johnson.
93 Millionen hat er gekostet. Also war er immer noch ein Erfolg.
Ja.
Mit einem Einspielergebnis von fast 370 Millionen. Aber im Vergleich dazu hat Lost World zum Beispiel, Moment, ich muss kurz Steven Spielberg schreiben. Lost World hat 20 Millionen weniger gekostet.
Oh, okay.
Ja, und hat halt 620 Millionen fast eingespielt, ja.
Wo man sagen muss, vielleicht auch, weil die Effekte teurer waren oder so.
Ja, bei Lost World war halt auch noch viel handgemacht, ne?
Ja, das stimmt. Wobei, ich finde, bei Jurassic Park 3, die Effekte sind gut und die haben immer noch ordentliche handgemachte Sachen dabei.
Ja, also, ja, die sind wirklich in Ordnung. Also, ja. Der sieht nicht billig aus.
Nein. Auch wenn ihn viele für billig halten, aber wir haben ja jetzt in diesem Podcast mehr als deutlich gemacht, warum er nicht billig ist.
Ja. Ist ein teurer Snack.
Ist ein teurer Snack, ja. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir sind am Ende, oder?
Ich bin am Ende, tatsächlich.
Ja, okay. Dann fange ich mal an. Ich danke fürs Zuhören. Kommentiert fleißig. Thomas, wenn du das hörst und keinen Gift zu dieser einen Elden-Szene machst, gebe ich dir 2 Euro. Frisch aus der Tatsächlich-Kasse. Ja. Ich danke, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, kommentiert fleißig. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von Jurassic Park 3? Und wir hören uns dann beim nächsten Heldcast. Und das wird sein...
Ich dachte schon,
Pascal, du bist dran.
Ja, ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Der Lovecast, nicht der Hatecast, der Lovecast. Guckt euch Jurassic Park 3 nochmal an, unter den Bedingungen, dass es einfach ein B-Movie mit A-Movie-Budget ist. Und erwartet nicht, dass Jurassic Park 1 und 2 hier fortgesetzt werden, auch wenn der Titel es suggerieren möchte. Ja, ansonsten sage ich mal bis zum nächsten Mal und bis denne.